Was für ein Monatsspruch. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Kurz und knapp ein Vers aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 66. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und spannend ist ja, dass ausgerechnet zu einem solchen Vers heute Tausende, vor allem von Männern, vielleicht sich Gedanken machen in einer Predigt, wenn sie über den Monatsspruch nachdenken. Das Erste, was ich dachte, eigentlich gehört hier jemand anders hin. Denn wenn es darum geht, davon zu erzählen, wie eine Mutter tröstet oder nur eine Mutter trösten kann, müsste eigentlich eine Frau hier vorne stehen. Eine Mutter. Heute ist das nicht der Fall, ich bin ein Mann, aber ich werde probieren, deutlich zu machen, in welchem Kontext dieser Text steht und wie man ihn vielleicht für uns auch tatsächlich im heutigen Alltag auch verstehen kann. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wenn wir ein bisschen ins Alte Testament gucken und in die Bilder gucken, von denen auch von Gott geredet wird, dann werden wir feststellen, dass wir hier bei einem sehr besonderen Beispiel sind. Es gibt im Alten Testament ganz wenig Vergleiche, wo Gott verglichen wird mit einer Mutter. Es ist mit das Oberste und das Letzte und das Größte, was überhaupt ein Vergleichspunkt möglich ist. Das ist so konkret, weil einfach jeder von uns diese Erfahrung kennt mit einer Mutter, dass die Gefahr, dass dieses Bild zu sehr vermenschlicht, zu tief geht in die eigene Erfahrung, sodass es auch im Alten Testament eine gewisse Scheu gab, dieses Bild der Mutter zu benutzen. 2,5 Mal taucht es bei Jesaja auf, in den 50er Kapiteln und hier im letzten Kapitel, mit das machtvollste Bild, das Jesaja benennen kann. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wer verstehen will, worum es um diesen Text geht, der darf nicht nur den einzelnen Vers sehen. Und ich finde es manchmal auch schwierig, wenn Monatssprüche so ein bisschen auswählen und die Rosinen aus einem großen Text herausnehmen, aber der Textzusammenhang nicht mehr deutlich wird. Und richtig geärgert hat es mich, das gebe ich zu, als ich selber dann auf die Recherche gegangen bin, wie denn andere zu diesem Monatsspruch sich äußern. Und irgendwann gibt es den Punkt, wo ich frage, ob man aus Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift nicht auch daran denken sollte, den Zusammenhang zu bedenken, in dem ein Bibelvers vor über 2000 Jahren gesprochen wurde. Bei diesem Vers, bei diesem einen, wird es fast konsequent, nämlich vernachlässigt, der Zusammenhang in diesem letzten Kapitel taucht in all den Auslegungen, die ich gelesen habe, überhaupt nicht auf. Das ist dann irgendwann spätestens der Punkt, wo man auch in der Weihnachtszeit sagen muss, es mag schön sein, einen so ansprechenden, romantischen, freundlichen Monatsspruch zu haben, aber Respekt vor der Schrift des Alten Testamentes gehört auch dazu. Und deswegen, auch wenn es vielleicht gar nicht so weihnachtlich ist, lese ich das ganze Kapitel. Kürzer kriegt man es nämlich, glaube ich, nicht hin. Das 66. und damit letzte Kapitel des Propheten Jesaja. Hört des Herrn Wort, die ihr erzittert vor seinem Wort. Es sprechen eure Brüder, die euch hassen und verstoßen um meines Namens willen. Lasst doch den Herrn sich verherrlichen, dass wir eure Freude mit ansehen, doch sie sollen zu Schanden werden. Horch, Lärm aus der Stadt, horch vom Tempel her, horch, der Herr vergilt seinen Feinden. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Kindsnöte kommt, ist sie eines Knaben genesen. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tage geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren werden lassen, spricht der Herr? Sollte ich, der fröhlich über die Stadt alle erlebt und sie liebt hat, sollte ich nicht handeln? Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid, denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arme getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zorns und mit Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durch Feuer die ganze Erde richten und durch sein Schwert alles Fleisch, und der vom Herrn Getöteten werden viele sein, die sich heiligen und reinigen für das Opfer in den Gärten, dem einen nach, der in der Mitte ist, und Schweinefleisch essen, gräuliches Getier und Mäuse, die sollen miteinander weggerafft werden, spricht der Herr. Ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken und komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, nach Tarsis, nach Put, nach Lud, nach Meschesh und Rosh, nach Tubal und Javan und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Völkern herbringen, dem Herrn zum Weihgeschenk auf Rossen und Wagen, in Sänften, auf Maultieren und Dromedaren nach Jerusalem zu meinem heiligen Berge, spricht der Herr. Gleich wie Israel die Opfergaben in reinem Gefäße zum Hause des Herrn bringt. Und ich will aus ihnen Priester und Leviten nehmen, spricht der Herr. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben, spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und Name Bestand haben. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname derer, die vor mir abtrünnig waren. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen. Und sie werden allem Fleisch ein Greuel sein. Tja, so endet der Prophet Jesaja. Da kann man schon verstehen, dass man da vielleicht den einen Vers rausnimmt, ne? Der ist schön, der passt, der ist sehr freundlich, der ist sehr liebevoll, da kann man was mit anfangen. Die anderen Verse drumherum sind zum Teil schwierig, ganz schön schwierig. Und da sind dann solche Verse drin: Wer einen Stier schlachtet, gleicht dem, der einen Mann erschlägt. Wer ein Schaf opfert, gleicht dem, der einem Hund das Genick bricht. Wer ein Speiseopfer bringt, gleicht dem, der Schweineblut spendet. Wer Weihrauch anzündet, gleicht dem, der Götzen verehrt. Wahrlich, wie sie Lust haben an ihren eigenen Wegen und ihre Seele gefallen hat an ihren Gräueln. So will auch ich Lust daran haben, dass ich ihnen weh tue. Und ich will über sie kommen lassen, wovor ihnen graut. Denn ich rief und niemand antwortete. Ich redete und sie hörten nicht und taten, was mir nicht gefiel. Und hatten ihre Lust an dem, woran ich kein Wohlgefallen hatte. Jetzt habt ihr das ganze Kapitel gehört. Da kann ich schon verstehen, dass man diesen Vers 13 nimmt. Da kann ich auch verstehen, dass es viele Prediger gibt, die am heutigen Sonntag auch vielleicht überlegt haben, ob man über diesen Text predigen kann oder darf, weil der so wenig weihnachtlich daherkommt. Aber zu einem Abendmahlsonntag finde ich den Text wunderbar. Wenn man den Kontext versteht, in dem diese Verse, die letzten des Propheten Jesaja, entstanden sind. Der Kontext ist relativ eindeutig zu erschließen. Wir haben das Jahr irgendetwas um 537, 536 vor Christus. Wir haben eine Epoche, in der Israeliten zurückgekommen sind aus dem Exil in Babylon. 587 wurden sie von Nebukadnezar abgeführt. Die oberen 10.000, die politisch Wichtigen, die Denker, die Mächtigen, die wurden nach Babylon gebracht, weil der letzte König Zedekia aufbegehrt hatte gegen Nebukadnezar als König der Babylonier. Und Nebukadnezar hat Jerusalem belagert über lange Zeit und am Ende die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Und nicht nur das, man weiß an der Stelle, wo der Widerstand erwächst, nämlich bei den Mächtigen, bei denen, die lesen und schreiben können, bei den Menschen, die auch im ehemaligen Königreich Israel etwas zu sagen hatten, alle sind weg. 50 Jahre lang sind diese Menschen weg. Eine ganze Generation, komplett entwurzelt, sitzen sie dort in Babylon und sind traurig und weinen. Das erfahren wir aus dem Propheten Jeremia. Und sehnen sich zurück nach ihrer Heimat. Und nach 50 Jahren geschieht das Unglaubliche. Die Babylonier werden schwach und schwächer. Ein neues Königreich, mehr im Westen, hat sich ausgebreitet. Es sind die Assyrer. Und der Perserkönig Kyros ist es dann auch, der das Reich der Babylonier niederschlägt und 538 ein Edikt erlässt, das den Israeliten gestattet, wieder nach Hause zu gehen. Ja, nicht nur nach Hause zu gehen, sondern in den Folgejahren sogar den Tempel wieder aufzubauen. Wir erfahren davon beim Propheten Haggai und Zacharja. Und in diese Zeit hinein spricht dieses letzte Kapitel bei Jesaja. In diese Zeit hinein, in der Menschen, die entweder dieses Land Israel nie gesehen haben oder als junge, sehr junge Menschen verlassen haben, zurückkehren und feststellen, was es bedeutet, wenn die Heimat nicht mehr Heimat ist. Wenn damals ein junger Mann, 587, vielleicht 20 gewesen ist, ist er jetzt mindestens 70 als Rückkehrer. Stellen wir uns einmal vor, wir kommen nach 50 Jahren an die Plätze unserer Jugend. Wir kommen nach 50 Jahren an die Orte zurück, die einmal Heimat gewesen sind. Stellen wir uns einmal vor, was passiert ist, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist und in den Jahren 89 folgende viele Menschen wieder nach Ostpreußen gegangen sind oder nach Königsberg und haben ihre alte Heimat wieder gesehen, aus der sie als Kinder geflüchtet sind und sind nach 50 Jahren an den Ursprung ihrer Geschichte zurückgekehrt. Viele in Deutschland haben das in den letzten 20 Jahren für sich nochmal ganz massiv erlebt. In meiner eigenen Familie, meine Mutter auch, und in der Familie meiner Frau, beide Eltern, haben das erlebt, das Schicksal, als Kinder ein Land verlassen zu müssen, das Heimat ist, und nach vielen Jahrzehnten wiederzuerleben. Für die Israeliten ging es aber einen Schritt weiter. Die konnten nicht nur als Besucher wieder zurückkommen und einmal gucken, wie es jetzt aussieht und ob man noch etwas wiedererkennt nach 50 Jahren. Die durften und sollten auch wieder dort leben. Aber was denkt ihr, wenn ihr nach 50 Jahren wiederkommt? Das Haus, das ihr verlassen habt, steht es noch so, wie es stand? Wird es unbewohnt sein? Oder wird jemand anderes daran wohnen? Und natürlich haben die Israeliten genau das erlebt, was sie befürchteten, dass nämlich in sämtlichen Häusern mindestens 2 Generationen von Menschen mittlerweile auch ihr Leben gelebt haben. Dass sie in Häuser zurückkamen, wo sie sagten, das ist aber mein Haus. Und davor stehen 40, 50 Jahre alte Menschen und sagen, nein, wir wohnen hier. Und das schon lange. Solange wir denken können, ist das in unserem Besitz. Es muss eine sehr schwierige und auch sehr hässliche Situation sein, wenn Tausende von Menschen zurückkehren und feststellen, dass ihre Heimat nicht mehr ihre Heimat ist. Etwas, was wir uns vielleicht so gar nicht vorstellen können. Für die Israeliten war aber genau das die Erfahrung. Als sie gingen aus Jerusalem, sahen sie noch die brennenden Trümmer. Aber sie kannten noch den Tempel. Sie kannten sie noch diese Stadt. Als sie wiederkommen, ist von alledem nichts mehr zu sehen. Die Stadt selber ist geschleift. Das heißt, alle großen Gebäude sind zerstört. Sie durften auch nicht wieder aufgebaut werden, diese Gebäude. Und drumherum hat sich viel Volk angesiedelt. Und in das Vakuum der Israeliten, die hinweggegangen sind, sind viele Menschen aus den Nachbarvölkern in die Gegend gekommen und haben das Land um Jerusalem besiedelt. Und religiös? Religiös wird sehr schnell deutlich, wenn wir das Kapitel lesen, dass in Israel mittlerweile alles möglich geworden ist. Alles ist möglich geworden in diesem Vakuum. Und all die Völker, die kamen aus den Nachbarregionen, haben ihre eigenen Religionen mitgebracht. Und es gab in Jerusalem und Umgebung wohl niemanden mehr, der so viel eigene Stärke und Position noch gehabt hätte, dass der eigentliche Glaube Israels an ihren Gott erhalten geblieben wäre. Alles ist durcheinander geraten. Und auch in den Kapiteln vorher wird immer wieder darauf hingewiesen, da wird fröhlich an irgendwelchen Orten geräuchert und irgendwelche Opfergaben dargebracht. Da wird fröhlich auch übrigens mit vielen weiblichen Gottheiten kokettiert. Alleine das ist ein Grund, warum das Alte Testament so vorsichtig ist, auch mit diesen Bildern. Weil es so viel Fruchtbarkeitskulte gab, die auch eingeflossen sind in dieser Zeit, in dieses Vakuum, dass es für die, die zurückkamen, ein Schock war. Von dieser Tradition, die über Jahrhunderte in Israel so wichtig war und in diesem Ort lebte, gibt es fast nichts mehr. Jeder macht, was er will. Es sind Sachen möglich geworden, die wären vorher absolut unmöglich gewesen. Dass ein Jude Schweinefleisch isst, hätte es vorher nicht gegeben. Mittlerweile ist es völlig normal. Die, die zurückkommen, stellen fest, dass alle Gebote und Gesetze des Alten Testamentes, die sie noch kennen im Exil, in Israel nichts mehr wert sind. Nichts. Jeder macht, was er will. Und die Israeliten gucken entsetzt in die Suppentöpfe und finden darin Fleischsorten, dass ihnen wirklich alles wieder hochkommt. Wie muss das sein, wenn man sich auf eine Wanderschaft begeben hat aus dem Exil, wo man nichts hatte als die Erinnerung und man kommt zurück nach 50 Jahren oder als Generation, die nur etwas gehört hat von den Vätern und man kommt in eine Gegend, wo man denkt, die sind alle bekloppt, das kann nicht wahr sein, was ist denn hier los? Für die Israeliten war es ein unendlicher Schock. Sie konnten sich kaum vorstellen, was sie gesehen haben. Und der Versuch mit denen, die dort in Israel lebten und die zum Teil behaupteten, sogar Juden zu sein, der Versuch mit ihnen in Kontakt zu kommen und darauf hinzuweisen, was die Speisegesetze des Alten Testamentes sagten und was die Tempelgesetze des Alten Testamentes bedeuteten, war fast unmöglich. Und die Reaktion, die kam, war, ja, ist doch egal. Ihr macht es so, wir machen es so, ihr seid zurückgekommen, euch wollt keiner haben, ihr könnt auch wieder weggehen, wenn ihr wollt. Weil wir sind jetzt hier, wir leben hier und wir brauchen euch auch nicht. Es gab einen unglaublich großen Unmut unter denen, die in Israel und Jerusalem lebten, über die Rückkehrer. Weil die so radikal waren, weil die so schräg drauf waren, weil die eine Frömmigkeit hatten, die gab es nicht mehr. Es gab unendliche Spannungen zwischen den Wiederkehrern und denen, die vor Ort lebten. Eine Spannung, die sich immer wieder entladen hat und für die es scheinbar keine Lösung gab. 50 Jahre. Wir haben in diesem Land eine Wende erlebt. Wir haben erlebt, dass eine Mauer gefallen ist. Und ich habe gestern so eine schöne Flugzeugwerbung gesehen. Sie wollen mal wieder eine Mauer sehen? Direktflug Berlin-Peking. Fand ich gut. Die war schöne, eindeutige Werbung. Wir müssen jetzt wirklich relativ weit fahren, um eine Mauer zu sehen. Aber wir hatten eine. Und sie hat Deutschland geteilt. Das ist jetzt gerade mal knapp 20 Jahre her. Und dennoch, mal Hand aufs Herz, wer als Wessi und Westberliner noch richtig nach Ostberlin kommt oder nach Brandenburg. Oder wer als Brandenburger und Ostberliner so nach Westberlin kommt oder anderswohin. Da merken wir, was eine Generation erlebt hat. Da merken wir, was an Unterschied sich entwickelt hat in nur wenigen Jahrzehnten. Und dann haben wir vielleicht eine Ahnung davon und dafür, dass 50 Jahre noch eine deutlich längere Zeit sind, die so deutliche kulturelle Unterschiede ausgeprägt haben, dass wir davon ausgehen dürfen, es braucht mindestens eine, vielleicht zwei Generationen, bis auch umgekehrt der Angleich wieder da ist. Aber die Alten, die wiedergekommen sind, die Israel noch kannten, die diesen Berg Zion erlebt hatten als Mittelpunkt des israelitischen Glaubens, diese Menschen sind verzweifelt. Für die ist ein ganzes Weltbild zusammengebrochen, ein ganzes Ideal, für das sie geglaubt hatten und gehofft hatten über 50 Jahre im Exil, ist am Zusammenbrechen. Wie muss es einem Menschen gehen, der als junger Mensch, als gläubiger Mensch, fern von dem eigenen Heimatland 50 Jahre verbringt, der voller Hoffnung zurückkommt und die Hoffnung hat, den eigenen Glauben wieder auch in dieser Zionstradition zu beleben, der hofft, wieder zurückzukommen an den Mittelpunkt dieses Berges Zions als Fußschemel Gottes in dieser Welt und dann eine völlig andere Wirklichkeit zu erleben. Und nur, wenn wir ein Gefühl dafür kriegen, wie deprimiert, wie niedergeschlagen, wie hoffnungslos ein Mensch sich fühlen kann, wenn er diese Spannung erlebt. Nur wenn wir das wirklich auch vor Augen und vor unseren Sinnen haben, werden wir einen Zugang finden zu diesem Kapitel und auch zu diesem Vers 13. Verzweifelte Menschen. Alles, woran sie geglaubt haben, ist zunichte. Alles, wofür sie über Jahre und Jahrzehnte ihre Kraft investiert haben, liegt da nieder. Und ganz im Gegenteil, die, die da sind, sind frech und würden sich freuen, wenn man lieber heute als morgen wieder geht. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Der Prophet wagt es, das härteste Geschütz rauszuholen, das er bringen kann. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Das größte Geschütz, das er rausholen kann, habe ich gesagt, weil jeder von uns Bilder hat, wenn es darum geht, von seiner Mutter getröstet zu werden. Jeder von uns hat diese Erfahrung für sich gemacht und kann damit etwas anfangen. Und zwar jenseits von Worten wissen wir, wie kraftvoll dieses Bild ist. Als ich dann in der Vorbereitung war, dachte ich mir, wofür ist es gut, dass ich über diesen Text nachdenke? Denn manche Erfahrung dieses Textes ist mir so in dieser Art und Weise mehr oder weniger versagt geblieben. Aber dazu gleich. Zuerst mal zu diesem anderen. Spreche ich mal die Väter unter uns an. Die Väter, die ein weinendes Kind hören im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung, die deutlich vernehmen sofort, ups, da ist was Schlimmeres passiert, da ist etwas geschehen, was tatsächlich elterlichen Trost braucht. Und dann würde ich gerne wissen, ob es noch andere Väter gibt, die diese Erfahrung kennen, dass man sich dann dem Kind anbietet, mit offenen Armen und das eigene Kind trösten will, das Kind einmal kurz die Lage peilt, beleidigt an einem vorbeizieht und sich zur Mutter hinwendet. Coole Erfahrung, oder? Ja. Ich glaube, wer also Kinder großgekriegt hat, kennt diese Erfahrung und weiß vor allem auch, wie sich das für so einen Vater anfühlt. So absolut oberzweite Wahl zu sein. Und auch zu sehen, dass die Kinder nicht eine Sekunde zucken. Die sehen ganz genau, dass er geöffnete Vaterarme sich anbieten. Schön, kannst du auch machen, lieber Papa, kein Problem. Aber was ich jetzt brauche, ist was anderes. Und selbst wenn die Mutter das vielleicht auch gar nicht so will, ich kann Situationen also auch mich noch erinnern, also wo Jutta auch dann irgendwo beschäftigt war, überhaupt keinen Bock hatte, jetzt ein weinendes Kind noch irgendwie auf dem Arm zu haben, weil sie mit was anderem beschäftigt war. Aber völlig egal. Ein weinendes Kind, das den Vater nicht haben will, wird so lange an der Mutter hängen, bis es dann irgendwann hochgenommen wird, getröstet wird. Und dieses seltsame Wunder sich ereignet, wo man als Vater staunend daneben steht und denkt, okay, es gibt elementare Unterschiede zwischen Vatersein und Muttersein. Begreifen kann man die vielleicht nicht, aber